Im tagesaktuellen Programm von Radio Korax werfen wir immer wieder auch ein Licht auf soziale Auseinandersetzungen in Deutschland, auf Lohn- und Arbeitskämpfe und auf die Aktivitäten der Gewerkschaftsbasis. Und in diesem Zusammenhang taucht ein Name immer wieder auf, nämlich die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, in der sich unter anderem Lehrer und Hochschuldozenten organisieren. Die GEW gilt in ihrer Ausrichtung als sehr links und die GEW startet unter anderem auch immer wieder Projekte gegen Rechtsextremismus in Deutschland. Im Moment gibt es in der Öffentlichkeit aber eine Debatte, die ein bisschen ein anderes Licht auf die GEW wirft, zumindest ein anderes Licht auf die Vergangenheit der GEW und den Umgang der Gewerkschaft mit dieser Vergangenheit. Denn nach ihrer Gründung im Jahr 1949 beherbergte die GEW zahlreiche Mitglieder des Nationalsozialistischen Lehrerbunds und dieser Umstand ist jahrzehntelang nicht aufgearbeitet worden. Dass dieser Umstand aber nun doch auch innerhalb der Gewerkschaft diskutiert wird, das ist den Recherchen von Professor Benjamin Ortmeier zu verdanken, der die Forschungsstelle NS-Pädagogik an der Goethe-Universität in Berlin leitet. Und ich freue mich, dass ich ihn jetzt am Telefon begrüßen kann. Guten Morgen, Herr Ortmeier.
Guten Morgen, die Goethe-Universität. Muss ich gleich manchen schlau spielen. Die Goethe-Universität ist in Frankfurt, nicht in Berlin, aber das ist völlig
ja, alles klar.
Für das, was wir diskutieren, ist mir nur gerade aufgefallen.
Ja, genau. Um die jetzigen Diskussionen über die Vergangenheit der GEW dann vielleicht richtig verstehen zu können, würde ich vorschlagen, dass wir da tatsächlich zunächst einen Blick in die Geschichte des Nationalsozialismus werfen. Ich hatte jetzt schon den Nationalsozialistischen Lehrerbund erwähnt. Wie ist diese Organisation denn entstanden und wie war diese Organisation ausgerichtet?
Die Organisation ist 1929 entstanden als Unterorganisation der NSDAP und wurde nach 1933 in großen Schritten zu der Gesamtorganisation der Lehrerinnen und Lehrer und hatte dann über 300.000 Mitglieder, 97% nicht nur der Lehrkräfte, auch Kindergärtner und andere pädagogischen Berufe waren dann im NSLB organisiert, immerhin 3% nicht. Aber diese Organisation war eindeutig nicht einfach eine Standesorganisation, sondern eine üble, judenfeindliche, rassistische Hetzorganisation, die auch sich an der Verfolgung von jüdischen und sozialdemokratischen, kommunistischen Lehrern von 29 bis 33 aktiv beteiligt hat.
Sie weisen jetzt darauf hin, dass es sozusagen nicht einfach nur eine Standesvertretung gewesen ist. Wenn man jetzt eventuell den Nationalsozialistischen Lehrerbund mit dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund vergleicht, dann kann man ja sehen, dass der Gewerkschaftsbund sich nach der Machtergreifung zwar dem Nationalsozialismus andienen wollte, dass er aber trotzdem verboten worden ist. Wie sah das denn im Vergleich dazu dann aus mit der Vertretung der Lehrerschaft überhaupt?
Ja, der ADGB hat tatsächlich am 2. Mai noch aufgerufen, zusammen mit der SA zu demonstrieren. Es hat ihnen nichts genützt. Die Gewerkschaftshäuser sind gestürmt worden. Und die Gewerkschaften der Arbeiterinnen und Arbeiter, insbesondere die Basis, fand sich in den KZs wieder. Das war die Realität gegenüber der Gewerkschaftsbewegung. Während die alten Lehrervereine, das muss man sich mal klar machen, das waren Vereine von Lehrerinnen und Lehrern in der Regel, mit fliegenden Fahnen, auf großen Versammlungen, etwa in Hamburg, mit fast 100% bei 7 Gegenstimmen, sich freiwillig dem NSLB angeschlossen haben, aus einer Mischung aus fester Begeisterung, Überzeugung, Opportunismus, und ihre Kassen komplett, einschließlich den ganzen Organisationsmitteln, die sie hatten, dem NSLB zur Verfügung gestellt haben. Hier war also schon ein gravierender Unterschied. Die Lehrerschaft war in sehr, sehr großem Ausmaß auch in der NSDAP organisiert. Ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer, das war auf den Dörfern sehr wichtig, der Lehrer, der Pfarrer machte das jetzt nicht für die NSDAP, aber die Lehrer waren wichtige Funktionen, die Nazi-Lehrer in der NSDAP selbst. Das war ein gewichtiger Unterschied zu den normalen Gewerkschaften, das waren keine Gewerkschaften von den Lehrern.
Nun kam es dann nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1949 zur Gründung der GEW. Ich hatte das schon erwähnt, dass dort dann auch die ehemaligen Mitglieder des Nationalsozialistischen Lehrerbunds Fuß fassen konnten. Jetzt war ja diese Nachkriegszeit eine Zeit, in der in vielen Debatten, zum Beispiel im Umkreis der Frankfurter Schule, über die Frage diskutiert wurde, ob nicht gerade die Bildung eine Schlüsselfunktion dafür haben kann, ein erneutes Erstarken nationalsozialistischer Tendenzen zu verhindern. Wurden denn solche Fragen auch innerhalb der GEW diskutiert damals?
Naja, es ging 1949 vor allen Dingen darum, dass sehr viele, ich komme gleich auf den zweiten Teil Ihrer Frage zurück, eine Sekunde, ging es bei den meisten darum, dass sie von Alliierten schon entlassen worden waren. Da war also doch einiges passiert in der Lehrerschaft. Und diese Lehrkräfte, die entlassen wurden, da wurde nicht groß über Bildung diskutiert, die wurden dann mit Hilfe der GW und ihrem Rechtsschutz sozusagen in den Schuldienst zurückgeholt. Man kann von einer Renazifizierung des Schulwesens in der Bundesrepublik Deutschland reden. Eugen Kogon, der Verfasser des Buchs der SS-Staat, hat das so formuliert: Seit uns die demokratische Sonne bescheint, also nach der Nazizeit, werden wir immer brauner. Das heißt, das war nicht nur bei den Lehrern natürlich so, sondern das war auch in der Verwaltung, Bundeskriminalamt, dann nachher die Bundeswehr ab 55 und so weiter. Das heißt, erstmal, wenn wir die Frage der Bildung betrachten, muss klar sein, dass diese ganzen Leute, die dann nachher keine Nazis mehr gewesen sein wollten, wieder zurück in diese Gesellschaft aufgenommen wurden, von ihresgleichen renazifiziert. So, und was die Frage der Bildung angeht, ist die Bildung ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen wird er ja von Reaktionären immer besetzt und wird geguckt, dass die Bildung in ihrer Hand ist. Gebildete Menschen, was das sind, wissen wir aus der SS-Hierarchie. Das waren gebildete Menschen. Das waren nicht nur die SA-Schläger alkoholisiert auf der Straße. Das waren hochgebildete Professoren, die da in der NS-Bewegung eine wichtige Rolle gespielt haben. Also Bildung teilt sich dann auch in emanzipatorische Bildung und Bildung, um andere Menschen zu unterdrücken. Wir hatten in der GEW in den 60er und 70er Jahren solche Diskussionen nicht. Das gibt es erst in Folge der Studentenbewegung Adorno Frankfurter Schule.
Sie hatten jetzt erwähnt, dass die GEW nach ihrer Gründung sich erstmal darum gekümmert hat, dass Lehrer, Lehrerinnen, die von den Alliierten entlassen worden waren aufgrund nationalsozialistischer Vergangenheit, dass die wieder ins Amt kommen sozusagen. Wie hat die Gewerkschaft das denn gemacht?
Ja, die haben Rechtsschutz beantragt und dann hat man Persilscheine besorgt, Entnazifizierungsverfahren durchgeführt und dann haben sie 50 D-Mark Strafe oder Mark Strafe damals bezahlt und das war, die lagen zum Teil beim Apotheker oder beim Metzger aus. Wer kann bescheinigen, dass ich immer ein Gegner des Nationalsozialismus war? Und die Gestapo-Leute haben sich gegenseitig bescheinigt, dass sie sehr höflich mit ihren Gefangenen umgegangen sind. Und so war das eben die Möglichkeit, mit eidesstattlichen Erklärungen und so weiter die Leute wieder in die Dienste zu tun, zumal dann die Vorgesetzten, die darüber zu entscheiden hatten, selber alte Nazis waren.
Jetzt steht in Ihren Forschungen ja eine Person in einem besonderen Fokus, nämlich Max Träger, dem ersten Vorsitzenden der GEW, nachdem dann später ja auch die Gewerkschaftsstiftung der GEW benannt wurde. Wie das jetzt in der jetzigen Debatte vorkommt, hat ja gerade Max Träger in der Nachkriegszeit dazu beigetragen, die Geschichte auch der GEW zu verfälschen und auch des Nationalsozialistischen Lehrerbunds. Wie hat Max Träger das denn getan? Also was für eine Art von Vergangenheitspolitik hat der betrieben?
Also die Grundthese war, dass alle Gewerkschaften, auch die Lehrervereine von den Nazis zwangsvereinigt oder zwangsvereinnahmt wurden, dass also was im Industriearbeiterschaftsmilieu diese deutsche Arbeitsfront war, das wäre dann für die Lehrer der NSLB gewesen und die hätten ungerechterweise das ganze Geld geraubt. Und jetzt hatte man Anträge gestellt, dass das Vermögen dieses NSLB, zum Beispiel ein großes Haus, das sogar von einem NSLB von jüdischen Besitzern arisiert worden ist, das ist doch jetzt alles der GEW gehört. Und die Alliierten wollten ja demokratische Lehrerschaft, die wollten ja eine demokratische Bildung und haben sich da irgendwie bebabbeln lassen, wird man in Hessen sagen, also haben sich das aufschwätzen lassen und haben das wohl glauben wollen, dass das demokratische Lehrerinnen und Lehrer waren, die da fürchterlich verfolgt wurden. Und so hat die GEW mit einigen Erklärungen, natürlich von den alten Nazis, die da irgendwelche Erklärungen formuliert haben, dazu beigetragen, dass erstens die Legende entstand, dass diese Lehrer zwangsenteignet wurden, die Lehrerverbände, die alten Vereine. Und zweitens hat er dafür gesorgt, dass die GEW sehr viel Geld bekommen hat. Das war die Kurzgeschichte von Max Träger und seinesgleichen. Er war nachher in der FDP. Also ist für einen Gewerkschafter auch eine etwas merkwürdige politische Orientierung. Aber das ist natürlich nichts dagegen, dass er selbst aktiv mitgewirkt hat in Hamburg, dass der alte Lehrerverein in den NSLB aufgeht. Und deswegen fordert die Studentenorganisation der GEW, BAS, und ich finde das richtig und fordere das auch, dass diese Max-Träger-Stiftung umbenannt wird, denn es gibt auch wenige, aber einige bekannte Namen in der Gewerkschaft, die sich wirklich den Nazis in den Weg gestellt haben.
Nur Sie haben es gerade erwähnt, es gab einen offenen Brief des Bundesausschusses der Studentinnen und Studenten der GEW, einen offenen Brief, in dem diese Studentinnen gefordert haben, die Max-Träger-Stiftung umzubenennen. Und diese Studenten beziehen sich ja auch auf ihre Forschungsarbeit. Sie selbst sind ja auch GEW-Mitglied und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es nun auch innerhalb der GEW Impulse zur Aufarbeitung der Vergangenheit der GEW gibt. Dann stellt sich ja aber auch die Frage, warum kommt das jetzt erst? Warum kommt die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der GEW so spät?
Das liegt daran, dass sie schon immer wieder gefordert wurde. Ich habe selber noch nachgeguckt. Ich habe auch einen Brief 2007 geschrieben, davor schon einen, 1995 und weiter an den Hauptvorstand immer wieder diese Forderung aufgestellt. Und da wurden dann kurzfristig irgendwelche Zeitungsartikel dazu geschrieben, dass man das machen müsste, aber es wurde nicht getan. Und dahinter steckt natürlich der aktuelle Druck, der immer da ist. Erstens, zweitens, dass es unangenehm ist und drittens, dass man das an irgendwelche Experten delegiert, damit sich die Organisation als Ganzes nicht damit auseinandersetzt. Und es war halt auch eine Generation noch in den 90er Jahren, die offensichtlich noch in enger Verbindung mit den Altnazis stand. Ich kann mir das anders nicht erklären. Es gibt eigentlich kein einziges vernünftiges Argument, dass die Überschneidung zwischen NSDAP und GEW im Jahre 2016 noch nicht aufgearbeitet wurde. Die GEW selbst hat die Rechtsschutzakten für die alten Nazis alle geschreddert. Das war eine Rechtsschutzabteilung. Bei Schreddern werden wir natürlich aufmerksam. Und mit dem Argument, alle 10 Jahre würden die Akten geschreddert, ist also ein wertvoller Archivbestand, der diesen Zusammenhang zwischen Nazilehrer und GEW hätte zeigen können, für immer vernichtet, sodass man jetzt in den alten Personalakten versuchen muss, herauszubekommen, wie diese Renazifizierungsverfahren stattgefunden haben. Die Rolle der GEW wird dabei schwer zu rekonstruieren sein. Das heißt, wir haben hier auch, für die Forschung ist es ja immer wichtig, ein echtes Archivproblem, ein echtes Materialproblem.
Sehen Sie denn trotz dieses Archivproblems durch die jetzige Debatte eine Chance, dass sich zumindest die GEW selbst da mit dieser Vergangenheit auseinandersetzt?
Ich denke, wenn die Basis, sind ja jetzt auch viele Generationswechsel, viele jüngere GEW-Kollegen, ich bin seit 40 Jahren Mitglied der GEW, seit über 40 Jahren, ich denke, dass das an der Basis geschehen muss. Das wird Vorschläge vom Hauptvorstand kommen, irgendeine Historikerkommission damit zu beschäftigen, das ist ja alles schön und gut. Aber das funktioniert alles nur, wenn sozusagen an jedem Ort, zum Beispiel in Halle, die Leute mal schauen, das war natürlich in der DDR selbst doch sehr anders als in Westdeutschland, aber wenn die GEW-Leute an den eigenen Städten, wo sie sind, Personalakten und Archivakten versuchen auszufinden. Das kann zentral gar nicht allein eine Gruppe von Forschern machen. Da muss wirklich eine Bewegung Grabe, wo du stehst, stattfinden. Und das wird sich zeigen, ob genügend GEW-Mitglieder bereit sind, Zeit und Arbeitskraft dafür einzusetzen, an ihrem Ort die Geschichte und Vorgeschichte der GEW zu recherchieren. Das werden wir sehen.
Das sagt Benjamin Ortmeier.
Ich habe noch eine Nachbemerkung für Halle. Ja. Ich war ja schon öfters mal in Halle, auch bei Ihnen im Radio eingeladen. Und ich habe eine Frage kurz an Sie. Wissen Sie, seit wann die Haller Universität Martin-Luther-Universität heißt?
Soweit ich weiß, ist die auch von den Nazis umbenannt worden.
1933, ja. So, das hat man natürlich nicht gemacht, weil Martin Luther ein großer Christ war, der betont hat, dass Christus ein Jude war, sondern man hat es gemacht wegen der judenfeindlichen Grundposition des populärsten Mannes der Vorgeschichte der Judenfeindschaft der Nazis. Martin Luther ist für Halle natürlich genauso eine Aufgabe wie, oder noch eine größere Aufgabe, die wird schwerer zu heben sein, wie Max Träger für die GEW. Vielleicht findet sich an der Universität im Unabhängigen Studentenausschuss oder sonst wo eine Initiative, die sich auch mal mit der Geschichte der Universität in Halle auseinandersetzt.
Ja, das ist ein Hinweis, den wir hier sehr dankbar aufnehmen, weil wir hier bei Radio Korax auch immer schon mal wieder sozusagen über den Namen der Martin-Luther-Universität gesprochen haben. Und man sieht das, glaube ich, auch daran, dass wenn man sich einmal sozusagen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandersetzt, anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dann wird man überall noch auf Aufarbeitungspotenzial stoßen.
Genau so ist es.